Sind Sie auch schon im Betravenfieber? Wir senden ja gerade hier auf Radio 3 das Totenschiff in der Lesung mit Robert Stadelober. Eine wirklich ganz tolle Lesung, ein sehr begeisterter Robert Stadelober. Und der Roman ist eben auch total spannend. Es geht ja um einen Seemann, der erst als Staatenloser durch Europa irren muss und dann auf eben diesem Totenschiff anheuert. Ein Schiff, das bei nächster Gelegenheit sinken soll, damit die Versicherung dann auch noch Geld an die Eigentümer zahlt. Dementsprechend schlecht sind die Bedingungen. Wir hören mal kurz rein.
Einmal in der Woche wurde das Quartier mit Salzwasser überflutet, was wir Scheuern und Schrubben nannten. Es gab weder Seife noch Soda noch Bürsten. Die Mannschaft hatte nicht einmal Seife, um sich ein Hemd zu waschen. Man war schon selig, wenn man eine Krume Seife in der Tasche trug, um sich das Gesicht zuweilen waschen zu können. Der Dreck war so dick und so hübsch festgetrocknet, dass man eine Axt gebraucht hätte, ihn loszukriegen. Hätte ich je die Kraft gefunden, das zu tun, ich würde mich darüber hergemacht haben. Nicht aus übertriebenen Reinlichkeitsgründen, die gingen auf der Eureka bald verloren, sondern aus wissenschaftlichen Gründen. Ich trug in mir die feste Überzeugung, und diese Überzeugung habe ich heute noch, dass, wenn ich nicht zu müde gewesen wäre und den Dreck schichtweise abgemeißelt hätte, ich hätte dann in den tieferen Schichten Geldmünzen der Phönizier gefunden. Was für Schätze ich gefunden hätte, wenn ich noch einige Schichten tiefer gedrungen wäre, wage ich gar nicht auszudenken.
Ja, Robert Stadelober mit einem Ausschnitt aus Das Totenschiff von Betraven. Also ein abenteuerlicher Roman und abenteuerlich ist auch die Biografie vom Schriftsteller von Betraven. Denn diese Lebensgeschichte ist wirklich verrückt. Also er war nicht nur Schriftsteller, sondern auch Schauspieler und selbst auch Seemann. Und er war bei der Münchner Räterepublik dabei, hat im Gefängnis gesessen und es gab sogar Gerüchte, er sei der Sohn des letzten deutschen Kaisers gewesen. Und Betraven war natürlich auch nicht sein richtiger Name. Wer Betraven war, das hat der Literaturwissenschaftler Jan-Christoph Hauschild ausführlich recherchiert. Und jetzt erfahren wir gleich ein bisschen mehr. Herzlich willkommen hier bei uns, Herr Hauschild.
Ja, guten Abend.
Sie waren ja nicht der Einzige, der zum Leben von Betraven recherchiert hat. In den 50er Jahren war die halbe Welt auf der Suche danach, wer dieser geheimnisvolle Schriftsteller ist. Alle wollten wissen, wer Betraven ist. Warum wollten das alle wissen? Einfach nur, weil er nicht genau zu greifen war und Betraven schon sich geheimnisvoll anhörte?
Ja, und weil er sich absolut verrätselt hat. Es gab ja kein einziges authentifiziertes Foto von ihm. Also er hat kein Foto in Umlauf gebracht, das er als ein Porträt von sich erklärt hat. Dieses Geheimnis wollten halt viele seiner Anhänger, seiner Leser unbedingt gelöst wissen.
Sie haben ein Buch geschrieben, das trägt auch den Titel Das Phantom, die fünf Leben des Betraven. Was sind denn diese fünf Leben gewesen?
Ja, das waren die fünf Identitäten, die er angenommen hat, angefangen mit seinem Geburtsnamen bis über seine zwischenzeitlichen Pseudonyme bis eben zu dem Namen, unter dem er gestorben ist und beerdigt wurde. Traven Torswan. Das war eigentlich seine eigentliche bürgerliche Existenz.
Können Sie denn eigentlich sagen, warum er sich so viele Aliase zugelegt hat?
Ja, ich nenne ihn jetzt einfach mal Traven. Ja, wir bleiben bei Traven. Traven war ein äußerst cleverer, manchmal regelrecht gerissener Mensch. Und er hatte in sehr vielen Berufen sich versucht und in sehr vielen Berufen auch Erfolg gehabt. Und man kann sagen, er wusste, worauf es ankam. Und er wusste auch, worauf es ankam, wenn man Abenteuerschriftsteller war. Und er hatte relativ früh begriffen, man muss, wenn man Abenteuer schildert, muss man die aus eigenem Erleben schildern. Die Leute wollen eine gewisse Authentizität haben. Sie wissen, es gab den Fall Karl May und wie viele Leser waren enttäuscht, als sich herausstellte, Karl May war nie im Wilden Westen, war später als alter Mann mal als Besucher in den USA, aber die ganzen Abenteuer, die er geschildert hat, hat er nie erlebt. Das war eine große Desillusionierung und Traven wusste das. Er hat sich, glaube ich, mit Karl May auch ausführlich beschäftigt und wusste, dazu darf es nie kommen. Also eine solche Desillusionierung des Publikums musste er unbedingt verhindern.
Aber wenn jetzt auch Forscher so wie Sie dann eben doch versuchen, das alles so ein bisschen zu entblättern, dieses Geheimnis, Entsteht dann nicht vielleicht doch im Nachhinein noch eine Desillusionierung, auch wenn man ihn als Schriftsteller, als Beethoven total schätzt? Oder macht ihn das noch spannender?
Das kommt darauf an, ob Sie eine Distanz zu einem Autor bewahren können oder ob Sie ihm total verfallen sind. Also ich habe an manchen Reaktionen auf mein Buch gespürt, dass es Bewunderer von ihm gibt. Die sind regelrecht ja nicht nur enttäuscht, sondern verärgert über meine Recherchen und sagen dann am Ende als Fazit, mach ja alles sein, aber interessiert mich nicht, ich liebe ihn trotzdem. Ja, logisch. Das ist ja das, was auch dabei rauskommen soll. Aber Sie verzeihen es mir praktisch nicht, dass ich aufgedeckt habe, dass er eigentlich eine Art Hochstapler der Selbsterlebnisse ist. Das verzeihen Sie mir nicht.
Was war Ihre Motivation, da zu forschen?
Naja, ich bin ja von Hause aus Biograf, habe ja Biografien über andere Autoren geschrieben und ich war mal wieder ein bisschen, sagen wir mal, beschäftigungslos und fuhr jetzt mit dem Regionalexpress immer eine lange Strecke von Bochum nach Düsseldorf und habe mir dann die Romane von Traven als Lektüre besorgt und bin da auf Erwähnungen des Ruhrgebiets gestoßen in Mexiko-Romanen. Das hat mich doch sehr verwundert und habe dann ein bisschen in anderen Biografien von Traven geschaut, wie sich die Forscher das erklären und bin so auf die Spur gekommen und habe am Ende halt entdeckt, dass Beethoven mal unter seinem Geburtsnamen als Gewerkschafter in Gelsenkirchen gearbeitet hat. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann habe ich mir gedacht, das musst du jetzt ein bisschen im Zusammenhang schildern. Und so ist dann mein erstes Buch über Traven erschienen.
Otto Feige, das war sein erster Name, wenn man so will, sein Geburtsname. Und dann wurde er irgendwann zu Red Marut. Wir müssen jetzt gar nicht jeden Namen zerlegen, aber warum wollte er nicht mehr Otto Feige aus Schwibus sein? Hat das mit Ihrer These der Hochstaplerei zu tun, dass er eben als Red Marut aus San Francisco besser ankommt?
Naja, er hat sich ja von der Gewerkschaftsarbeit und von der politischen Arbeit, er war ja sogar SPD-Mitglied, verabschiedet und hat einen radikalen Kurswechsel vorgenommen hin zum Schauspieler. Und das ist ja, also heute ist es was anderes. Sie können Gunter Jauch heißen und trotzdem Erfolg haben. Oder Roswitha, nee, wie heißt sie, Conchita Wurst. Früher, vor 40 Jahren, wäre das unmöglich gewesen. Sie hätten einen griffigeren, sprechenderen Namen haben müssen. Und zu Travens Zeit war das noch besonders beliebt, dass Schauspieler sich Künstlernamen oder manchmal sogar adelige Namen zugelegt haben. Und er hat sich eben mit dem angeblichen Kalifornier Red Marut besonders interessant machen wollen. Und das hat ja auch, damit hat er ja auch Erfolg gehabt.
Sie haben gesagt, dass er ja eine Kehrtwende gemacht hat, aber das Totenschiff ist in meinen Augen ja auch ein politisches Buch. Also er ist ja doch ein Schriftsteller gewesen mit einem politischen Sendungsbewusstsein.
Ja, natürlich. Also Sie können den Gewerkschafter mit Sympathien für den Anarchosyndikalismus, also für eine Ausprägung des Anarchismus, den können Sie auch in seinen Romanen wiederfinden. Umso erstaunlicher ist es, dass die Sozialdemokratische Büchergilde ihn ja verlegt hat. Da gab es wohl auch sehr oft Diskussionen, ob man das überhaupt noch drucken kann. Und vieles ist ja auch von der Büchergilde sogar wegzensiert worden.
Ist welches Buch von ihm ist eigentlich Ihr Liebstes?
Naja, ich bin natürlich auch angestiftet worden durchs Totenschiff. Das ist literarisch nicht so ganz interessant, muss ich heute in der Rückschau sagen. Ich glaube, das bestgemachte Buch von ihm ist Der Schatz der Sierra Madre. Das ist auch von John Huston in Zusammenarbeit übrigens mit Traven kongenial verfilmt worden. Das Drehbuch ist wirklich, muss man sagen, großartig und die Verfilmung kann man sich, wenn man etwa 5 Filmminuten rausnimmt, die ein bisschen arg amerikanisch sentimental geraten sind, kann man sich immer noch sehr gut anschauen.
Aber das Totenschiff ist trotzdem auch ein spannendes Buch.
Ja, natürlich. Und wenn man mit Traven Lektüre anfängt, sollte man unbedingt mit dem Totenschiff anfangen.
In diesem Sinne vielen Dank, Jan-Christoph Hauschild, für diese Einblicke in das Leben von B. Traven oder wie auch immer er hieß. Und ja, also vielen Dank für das Gespräch und für alle Interessierten. Das Phantom, die fünf Leben des Betraven von Jan-Christoph Hauschild ist erschienen in der Edition Tiamat. Und unsere Lesung von seinem Roman Das Totenschiff, die gibt es ja hier bei uns immer montags bis freitags um 13.30 Uhr oder etwas später am Abend um 23.30 Uhr oder alle 24 Folgen hintereinander weg auch bei uns im Netz auf radio3.de. Vielen Dank, Jan-Christoph Hauschild.
Sehr gerne.